Manchmal sind wir uns einig, worüber sich Bookstagram und BookTok aufregen möchte, manchmal nicht. Wie empfindet ihr das? Wie hat sich das vielleicht auch im Laufe der letzten Monate oder Jahre verändert?
Licht aus, Spot an und willkommen bei Sapphire Spotlight, dem Podcast für Buchmarketing, Branchentalk und Geschichten aus der Buchbubble. Moderiert von Autorin und Gründerin Safira White.
In der heutigen Folge wollen wir über das Thema Bookstagram und BookTok sprechen. Und dafür habe ich zwei Buchbloggerinnen mit am Start heute im Podcast, die ich dir einmal vorstellen möchte. Wir starten mit der lieben Laura und ich würde sagen, stell dich doch einmal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du, seit wann bloggst du schon und wie bist du auch vielleicht zum Buchbloggen gekommen?
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, dass ich hier sein darf. Das sind auf jeden Fall schon mal ganz schön viele Fragen auf einmal. Ich versuche mich an alle zu erinnern. Vielleicht erstmal dazu, wer ich bin. Genau, ich bin die Laura. Ich blogge bei Instagram und TikTok über Bücher unter dem Synonym oder wie man das auch nennt, lauris.leseglück. Und ja, dieser Name stand von Anfang an schon fest und der ist jetzt auch ewig geblieben. Angefangen habe ich im Januar 2022, meine ich. Und die Geschichte, wie ich zu Bookstagram damals, also TikTok kam ja alles ein bisschen später, gekommen bin, ist eigentlich ganz, ganz witzig. Ich habe nämlich beim Huken-Dubel-Weihnachtsgewinnspiel mitgemacht, da wo man die schönen kleinen Buchstaben auf den Fotos raussuchen darf. Die ergeben dann ein Wort. Und ich habe das tatsächlich gewonnen in dem Jahr.
Oh, krass.
Und stand dann davor, 300 Euro für Bücher ausgeben zu müssen.
Absoluter Traum, ja.
Aber auch absoluter Horror, weil man steht dann vor dieser Summe an Geld und ja, der Kopfmensch in mir möchte das natürlich sinnvoll angelegt wissen. Und ja, meine erste Maßnahme war erstmal hier ins Internet, Instagram und mal gucken, was kaufen denn alle anderen gerade? Was sind denn eigentlich die Bücher, die gerade so gehypt werden? Und habe mir dann wirklich so eine Shortlist gemacht und mich dann entschieden, was ich kaufen möchte. Und das hat dann letztendlich auch dazu geführt, dass ich, glaube ich, im Januar gleich mal 15 Bücher gelesen habe. Und dann habe ich nicht mehr aufgehört.
Kann ich aber auch gut verstehen, wenn du einmal drin bist, dann kommst du auch nicht mehr raus.
Nee, das ist auch so.
Ja, war bei mir ja genauso. Also ich habe ja angefangen, habe ich auch in der Vorstellungsfolge kurz erzählt, dass ich für meinen Sommerurlaub, war 2019, ein Buch lesen sollte. Meine Mutter hat mich gezwungen, was zu lesen. Und ich war in der Buchhandlung, habe das Erstbeste genommen, was ich gefunden habe. Es war Save Me von Mona Kasten. Ich wusste damals gar nicht, was ich da in den Händen halte. Habe es einfach genommen, weil ich mir dachte, komm, dann ist Mutter zufrieden. Ich habe es gelesen und ich war verknallt in James Beaufort und dann war es geschehen um mich. Dann war es wirklich geschehen und ich bin in Bookstagram reingekommen, in die New Adult-Szene und dann war auch ganz schnell der Wunsch, da eigene Bücher zu schreiben und dann kommst du da auch nicht mehr raus.
Ja, es ist wie so ein Rabbit Hole, ne? Wenn man einmal so reingeplumpst ist, dann will man da auch gar nicht mehr raus. Also das ist ja auch wirklich eine Spielwiese und es ist auch einfach auch schön, dort unterwegs zu sein. Und ich bereue es auch keinen Tag, dass ich so den Einstieg irgendwie auch gefunden habe, weil es einfach auch so ein Kickstarter war, ne? Also ich meine, Bücher sind auch nicht wirklich günstig, muss man ja auch sagen. Und dadurch, dass ich natürlich dann erstmal eine Summe X frei zur Verfügung hatte, um die auch zu verteilen und mir da Gedanken gemacht hat, war der Einstieg natürlich auch ein bisschen angenehmer so.
Ja, Bookstagram ist wirklich auch eine tolle Community, finde ich. Wie gesagt, ich kann das sehr gut verstehen, dass man da reinkommt und einfach sagt, ich will hier nie wieder weg.
Das ist so.
Ja, eine, die auch nie wieder weg will, ist unsere zweite Gästin, nämlich Victoria. Ich gebe mal das Wort an dich ab und auch du darfst dich einmal vorstellen.
Hallo, ich bin Victoria und ich blogge auch auf TikTok und Instagram. Habe angefangen im März 2024 nach der Leipziger Buchmesse. Und warum ich damit angefangen habe, war eigentlich, dass ich nicht so viele Freunde habe, die lesen. Und als ich dann so dieses BookTok auf TikTok entdeckt habe, dann wollte ich unbedingt auch irgendwie mit jemandem darüber reden, also über die Bücher, die ich dann selber gelesen habe. Und dann war irgendwie das Bedürfnis da, das auch zu machen. Aber dann war immer diese, ja, die Angst, wenn einen dann irgendwer sieht auf TikTok, den man ja aus der Schule kennt oder so. Aber irgendwann habe ich gesagt, ich traue mich jetzt auch vor die Kamera, mich zu setzen. Und dann, ja, habe ich gestartet. Und Instagram mache ich so ein bisschen nebenbei und TikTok ist so mein Hauptaccount. Und ja.
Aber super schön, dann seid ihr ja gar nicht auf denselben Plattformen im Hauptaccount unterwegs, sondern Laura, du eher so auf Instagram, Victoria, du auf TikTok. Was mich jetzt wahnsinnig interessiert, warum habt ihr euch denn für die jeweilige Plattform und gegen die andere Plattform entschieden?
Willst du starten?
Oh, ja, also ich glaube tatsächlich, Ich glaube, TikTok war damals noch nicht so ein ganz so ein großes Thema. Ich würde das jetzt auch nicht zu einem Generationenthema machen, aber bei Instagram hat das nun mal, glaube ich, also ich, wahrscheinlich hat es früher eher bei YouTube sogar angefangen. Zu der Zeit hatte ich damit nicht viel zu tun mit dieser Bubble. Hab da auch vor allem Thriller gelesen. Das hat ja zumindest mit dem klassischen Bookstagram, wo ich unterwegs bin, jetzt nicht so viel zu tun. Und TikTok kam, also es ist jetzt so ein Bauchgefühl, erst so die letzten 1,5, vielleicht maximal 2 Jahre. Und deshalb ist das daraus entstanden. Und ich habe auch schon bei Instagram immer sehr, sehr gerne Videos gepostet. Das war auch eigentlich das, wie ich gestartet bin. Damals war das aber auch noch so, dass man vor allem zu irgendwelchen viralen Sounds so mitgesprochen hat. Also dieses klassische, ich erzähle etwas, das kam erst viel später.
Ja, die App hat ja auch, glaube ich, ihren Ursprung, also gerade TikTok, ne, in diesem Musical.ly Lip-Sync Genre-Vibe da drin, und das hat sich ja auch erst in den letzten Jahren so krass entwickelt, dass sich auch verschiedene Bubbles gebildet haben auf TikTok und dass TikTok eben mehr geworden ist als diese reine Musikplattform. Ja, wie war das bei dir, Victoria?
Ich glaube, dass ich Instagram irgendwie nie so richtig genutzt habe. Auch gerade die Büchersachen habe ich dann eher auf der For You-Page bei TikTok entdeckt. Und nach meiner Erfahrung, auch nach diesen 1,5 Jahren fast, ist, dass die Reichweite bei mir zumindest persönlich dort größer ist, als wenn ich jetzt beispielsweise ein Video oder ein Bild hochlade bei Instagram. Da kriege ich wesentlich weniger Aufrufe oder weniger Likes und habe auch nicht so viele Follower bekommen können, sage ich mal, wie bei TikTok. Da war das irgendwie, ja, anders, besser in Anführungszeichen, dass man da in Anführungszeichen viraler geht, dass da einen da irgendwie mehr entdecken und mehr Austausch bei mir zumindest herrscht.
Wie ist so das Community-Feeling? Was würdet ihr sagen? Also ich persönlich finde, das ist auf Instagram besser. Deswegen, ich nutze Instagram als Hauptplattform. Ich poste zwar auch auf TikTok, aber nicht so liebevoll wie auf Instagram. Weil ich da einfach finde, die Leute lesen noch mehr. Die halten auch mal inne und beschäftigen sich mit Themen. Und bei TikTok ist wirklich, dass die Menschen eine Aufmerksamkeitsspanne von der Fliege haben, wenn überhaupt. So habe ich das Gefühl. Und deswegen ist, wenn der Hauptplattform auch Instagram, aber mich interessiert mal, wie empfindet ihr denn dieses Community-Gefühl? Gerade du, Victoria, wenn du sagst, ja, TikTok ist bei mir besser.
Also ich muss auch dazu sagen, dass ich nicht ganz so regelmäßig auf Instagram poste wie auf TikTok. Vielleicht wäre das anders, wenn ich mich da mehr reinhänge. Da zeige ich auch eher nicht mein Gesicht. Das mache ich irgendwie nur bei TikTok. Instagram ist da eher nur so ein schriftliches Rezensionsding, was ich da habe. Bei TikTok mache ich ja richtig Videos von mir. Deswegen muss ich sagen, es gibt natürlich immer diese Streitereien, wenn dann irgendwie gerade ein Thema groß ist, dann ist das bei TikTok, ich weiß nicht, wie es bei Instagram ist, bei TikTok auf jeden Fall dann sehr groß und jeder macht Videos, jeder mischt sich ein. Aber ansonsten habe ich das zumindest am Anfang sehr, ja, man hat sich sehr schnell aufgehoben gefühlt und viele kommentieren halt auch, die schon ein bisschen länger dabei sind. Schön, dass du da bist, willkommen bei BookTok und so, und da fühlt man sich dann schon eher aufgehoben, aber ich kann es halt schlecht von Instagram sagen. Ich weiß nicht, wie das bei dir jetzt war, Laura.
Also dadurch, wie gesagt, dass ich bei Instagram angefangen habe und auch einer der Gründe die Community an sich war, ich nehme das wirklich sehr intensiv war dort die Community und es ist auch alles sehr persönlich. Ich habe extrem viele Freunde auch über diese Plattform gefunden und damit meine ich nicht nur Leute, mit denen ich wirklich auch regelmäßig schreibe, sondern ich besuche Leute wirklich überall in Deutschland und auch außerhalb von Deutschland. Und das ist schon etwas, was ich so erstmal nicht ganz erwartet habe. Also klar, man kommentiert unter den Fotos, man schreibt auch mal links und rechts, reagiert auf eine Story. Und TikTok empfinde ich persönlich als etwas unpersönlicher. Da habe ich auch immer mal was mitgepostet, aber was da auch mein Eindruck ist, es ist schon ein bisschen anonymer. Und was du auch gerade schon sagtest, da geht auch mal irgendwas total viral, von dem man auch selber das nicht erwartet hat. Also ich würde auch behaupten, dass ich einen Großteil meiner Followerschaft geführt durch 2 oder 3 Videos erhalten habe, die dann irgendwie über Nacht, weiß ich nicht, 100.000 Views bekommen haben und auch nach wie vor. Aber dann die laufende Reichweite nicht annähernd so hoch ist. Also da kann ich es immer sehr schwer nachvollziehen, woher die Aufmerksamkeit auch kommt und auch diesen sogenannten Algorithmus, über den alle mal reden. Und Instagram habe ich so ein bisschen besser verstanden. Ich glaube, das können wir alle nicht 100% verstehen, wie das funktioniert. Aber ich glaube, was bei beiden Plattformen halt gleich ist, der Unterschied natürlich bei Instagram, kann man vor allem auch Fotos posten, ist eigentlich alles, was mit Video ist, alles, was persönlich ist, überall, wo ein Gesicht auch sichtbar ist, das geht immer besser.
Ja, also die beiden Plattformen finde ich schon, dass sie einfach, ne, wie man schon gemerkt hat jetzt gerade bei euch, dass die ganz anders funktionieren, aber vielleicht auch für jeden Typ anders sind. Die einen sagen, boah, ich mich auf TikTok total wohl, die anderen sagen, ich mich auf Instagram total wohl. Gerade bei Victoria, was du gesagt hast, dass du dich eher auf TikTok zeigst, ich mach's genau andersrum. Ich zeig mich nur auf Instagram, auf TikTok gefühlt gar nicht. Deswegen, ich kann das total verstehen, dass man auch sagt, ja, ich möchte gerne den Fokus auf eine einzige Plattform haben. Weil zwei zu bespielen und beide 100% da mit vollem Herzen dabei zu sein, ist wirklich schwer. Deshalb kann ich das sehr gut verstehen. Geh mal zurück an eure Anfänge, um dann nochmal drauf einzugehen. Was war denn so euer persönlicher Grund damals? Oder anders gefragt, welches Gefühl habt ihr euch damals denn gewünscht von Bookstagram oder welche Motivation hattet ihr damals, da wirklich zu starten? Und ist die heute noch da, genauso wie damals? Oder was hat sich da verändert für euch?
Also ja, wie ich eingangs ja schon gesagt habe, das war für mich so ein bisschen das Community-Thema. Das ist mit der Zeit für mich auch eher gewachsen. Also ich hatte das Gefühl, dass die Leute sehr eng miteinander sind, dass es sehr herzlich ist, dass man sich gerne unterstützt. Und auch so ein bisschen der Grund, warum Victoria angefangen hat, man trifft sich wirklich mit Gleichgesinnten. Das sind nicht Menschen, die einem aus Höflichkeit mal 10 Minuten über Bücher reden lassen, sondern Menschen, mit denen man stundenlang Theorien austauschen kann, über die Lieblingsbücher reden kann, Tipps einholen kann, über einzelne Charaktere irgendwie intensiv reden kann. Und das ist tatsächlich auch so beigeblieben. Ich persönlich versuche immer, meine Community auch sehr positiv zu halten, dass ich vor allem Zeit mit Menschen verbringe, die mir gut tun, weil ich meine, das ist alles immer noch ein Hobby. Wir haben alle im Zweifel Vollzeitjobs oder ein Vollzeitstudium oder was auch immer noch nebenher. Und ich persönlich empfinde das sonst als Zeitverschwendung, wenn ich das mit negativen Vibes fülle. Und das hat in den letzten Jahren wirklich gut funktioniert. Und deshalb ist der Wunsch, also nach Community, nach Austausch, warum ich angefangen habe, auch nach wie vor einer der Gründe, warum ich dabei bin. Und mittlerweile, wie gesagt, ich habe so viele Freunde hier gefunden, mit denen ich in der App und außerhalb der App zu tun hat und persönlich. Es macht nach wie vor unglaublich viel Spaß, auch wenn ich in Teilen wahrnehme, dass viele ein bisschen die Lust daran verlieren. Aber ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Gründe.
Ja, was glaubst du, was der Grund ist, so der Hauptgrund?
Also ich glaube, einer der Knackpunkte oder einer der Wendepunkte immer, wann sich viele gegen weiteres Posten oder Engagement entscheiden, ist häufig, wenn sich die Lebensumstände halt verändern. Also sei es jemand, der das vorher eine Schulzeit gemacht hat, der anfängt zu studieren, dann hat das Leben einfach noch eine ganz andere Relevanz. Man möchte neue Dinge erleben, erlebt seinen Alltag gerade ein bisschen intensiver. Genau das Gleiche, wenn man vom Studium in den ersten Job geht. Also immer dann, wenn sich etwas im echten Leben verändert und das einfach auch Priorität hat. Und das ist so eine Wahrnehmung. Und ich glaube, für viele Menschen, die vielleicht ein anderes Why haben, warum sie da sind, wenn das nicht mehr da ist.
Wie ist das für dich, Victoria?
Zu den Gründen oder jetzt generell?
Du kannst auf beides gerne eingehen. Wie es für dich damals war.
Also erstmal zu den Gründen. Ich hätte tatsächlich gar nicht das jetzt als ersten Grund genannt, aber wo du sagst, fällt mir das selber bei mir auf, weil ich studiere auch, habe jetzt aber gerade ein halbes Jahr ein Vollzeitpraktikum und merke, dass ich seit 2 Wochen kein Buch mehr gelesen habe und natürlich dementsprechend auch keine Videos gedreht habe. Das ist jetzt der erste Tag, wo ich mich wieder fertig gemacht habe, um jetzt gleich Videos zu drehen im Anschluss. Für mich, was mir auffällt, extrem bei TikTok jetzt, jedes zweite Video ist in bestimmten Phasen immer, warum kriege ich keine Aufrufe, woran liegt das? Und das macht keine Lust, dann zu posten. So, das sind so diese Hauptsachen, die Hauptsache, die mir jetzt auffällt. Und das ist so, dass halt die Aufrufe wirklich komisch einfach bei TikTok sind. Und manchmal gibt man sich so viel Mühe, man schneidet so viel, man macht so viel und dann kriegt es irgendwie nicht mal 1000 Views, wo man denkt, woran lag es jetzt? Und manchmal da gibt man sich gar keine Mühe und dann geht es total viral. Und ich glaube, das frustriert viele und viele fangen zum Beispiel auch zweimal an, also machen dann einfach einen zweiten Account nochmal und versuchen es dann nochmal, weil dieser Algorithmus irgendwie so im Boden ist, dass irgendwie nichts mehr passiert, egal was man versucht. Und wenn man da diese Regelmäßigkeit nicht einhält, glaube ich, crasht das dann manchmal richtig, dass es einfach nicht mehr hochgeht. Und mit den Lebensveränderungen kann ich auf jeden Fall auch zustimmen. Bei mir jetzt, wie gesagt, gerade das ist jetzt auch so ein Grund, wo ich jetzt den Fokus einfach verliere, sag ich mal. Und am Ende des Tages verdient man halt, also ich habe jetzt über 10.000 Follower, wo man ja eigentlich Geld verdienen sollte. Aber bei meinen Videos steht zwar, dass man irgendwie ein paar Cent verdient, aber es kommt nicht an. Bei mir zum Beispiel, ich weiß nicht, wie das jetzt bei anderen ist, ich glaube, da klappt es, aber ich habe schon alles versucht, da passiert nichts. Und das ist natürlich auch so ein Fokus gewesen, wo man dann sagt, okay, die 10.000 Follower, das ist so der Meilenstein, dann verdient man wenigstens ein bisschen Geld dazu, sage ich mal, auch wenn es jetzt nur ein paar Euro sind. Aber das ist halt bei mir zum Beispiel jetzt nicht der Fall. Trotzdem habe ich halt diesen Fokus, dass ich ja, wie gesagt, über Bücher reden wollte mit irgendwem und das ja gesehen habe, auch in den Kommentaren. Gerade da kommentieren ja auch eher Leute, die dann auch anonymer sind und keinen Account haben, die aber auch das Bedürfnis haben, irgendwie zu sagen, das Buch fand ich auch richtig cool oder wie fandst du das, hast du Empfehlungen? Ohne da jetzt das Gesicht richtig zeigen zu müssen. Und das war so, ja, der Start, sage ich mal.
Und wie hat sich das verändert für dich? Ist es immer noch so oder...
Das Gefühl meinst du jetzt von dem, was ich mir erwartet habe damals? Ja. Also, das ist schwierig zu beantworten. Ich glaube, dass es grundlegend gleich geblieben ist, weil lese ich jetzt ein cooles Buch, habe ich direkt das Bedürfnis, boah, ich muss das irgendwie mal erzählen. Und dann habe ich da halt meine Leute, die immer meine Videos kommentieren. Und dann macht das da auch Spaß, zurück zu kommentieren und darüber auch zu erzählen über die Bücher. Ich weiß zum Beispiel jetzt nicht, wie sich's verhält, wenn ich jetzt so eine Woche gar nichts gepostet habe, ob die Leute dann noch da sind, sage ich mal, oder ob die dann sagen, na, die hat jetzt auch eine Woche nicht bei mir kommentiert, da lasse ich das jetzt mal. Also da würde ich müssen nicht schauen, wie das jetzt so läuft quasi. Aber aufgeben will man halt irgendwie auch nicht, weil man hat jetzt so viel Arbeit reingesteckt und es macht einem ja auch Spaß, weil wenn man jetzt beispielsweise aufhört, dann ja, fehlt einem ja auch wieder irgendwas, sage ich mal, weil das Bedürfnis nach Büchern und da zu lesen ist natürlich da und genau.
Ich glaube auch mit der Zeit, je länger man dabei ist, dann entsteht auch erst dieser Druck, dass man das Gefühl hat, nicht nur irgendwas in die Welt herauszugeben oder seine Gedanken zu teilen, sondern, wie du auch gerade sagst, dieses Gefühl, hey, wenn es nicht viral geht, wenn es nicht gesehen wird, lohnt es sich dann noch. Also das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, da verzeiht Instagram so ein bisschen Abwesenheit manchmal ein bisschen schneller als TikTok. Aber das ist jetzt auch nur ein Bauchgefühl von mir. Aber ich glaube, dieser Druck entsteht immer mit der Zeit. Also für alle Content-Creator, die eigentlich mal gefühlt mit einem persönlichen Account und dem Bedürfnis, sich einfach nur locker auszutauschen, gestartet haben und selber gemerkt haben, sie sind vielleicht doch ein bisschen ehrgeiziger unterwegs. Man hat dann doch den Anspruch daran, irgendwie... ja, irgendwie auch erfolgreich zu sein in dem, was man ist und nicht nur... quasi diese guten Absichten, ich möchte eigentlich nur was tauschen, sondern natürlich auch, ja, wie gesagt, mit Ehrgeiz dabei, das dann auch gut zu machen, richtig zu machen. Und das ist ganz schwer, glaube ich, mit diesem negativen Feedback, wenn man es so nennen kann, umzugehen, nämlich indem man ja ignoriert wird mit Sachen, die einem wirklich viel bedeuten.
Ja, kann ich 100% unterschreiben, was du sagst, Lauren. Auch das, was du gesagt hast, Victoria. Gerade beim Thema Engagement und Algorithmus, dass man auch regelmäßig dabei sein muss. Wie viel Druck macht ihr beide euch denn im Alltag? Also belastet euch das mittlerweile so ein bisschen oder zwischendurch, wenn ihr denkt, oh, ich muss halt auch posten, ansonsten geht die Reichweite runter? Oder wie geht ihr damit um? Weil es ist ja letzten Endes immer noch ein Hobby und kein Job.
Ich glaube, das mit dem Druckmachen war bei mir früher ein bisschen mehr. Ich glaube, man muss sich regelmäßig bewusst werden, dass das nach wie vor ein Hobby ist. Egal, wie viel Geld ich damit verdiene, es ist niemals das Gleiche wie mit meinem Hauptjob. Das will ich ehrlich gesagt auch gar nicht, weil das für mich immer noch ein Ausgleich für meinen Alltag sein soll und auch ist. Das Einzige, wo ich mir ja indirekt Druck mache, ist, wenn ich Kooperationen eingehe, Versprechen auch mache, Deadlines habe, dann werden die auf jeden Fall eingehalten und natürlich kann das auch mal zu Zeitdruck führen, ne? Also das kann schon vorkommen, dass man irgendwie eine Deadline nicht 100% auf der Pfanne hatte, merkt, das muss heute raus, dann ist das auch wirklich egal, ob ich müde bin. Dann wird sich fertig gemacht und dann wird sich vor die Kamera gestellt und dann wird das genauso mit der Mühe und dem Ehrgeiz auch bearbeitet, wie mein Anspruch daran auch ist. Und das ist für mich der einzige Grund, wo ich mir manchmal ein bisschen Stress mache. Von diesem Thema Reichweite und Engagement habe ich mich ein bisschen losgemacht. Ich glaube, ganz loswerden kann man das nicht. Aber ich würde schon sagen, dass ich da hart an mir gearbeitet habe, das ein bisschen abzuschütteln und jetzt wirklich nur wegen Spaß zu machen. Ich glaube, da hilft aber auch, wenn man eine gewisse Followerschaft schon erreicht hat, das macht auch frei.
Ich glaube, am Anfang hatte ich auch nicht so hohe Erwartungen, also ganz, ganz am Anfang. Da war das eher so, Hauptsache, irgendwer sieht mein Video und irgendwer kommentiert und man kann sich irgendwie austauschen. Dann bin ich da ziemlich schnell reingerutscht, dass das Extremdruck bei mir verursacht hat. Und ich würde sagen, richtig raus bin ich da auch immer noch nicht. das ist halt so gewesen, dass ein Video, wo ich meine Bücherregale eingeräumt habe, so richtig, also mit 100.000 Views und mehr, wie reingegangen ist. Und dann war ich so voll, das will ich wieder haben. Dass man aufsteht und auf einmal, wow, ne? Es ist total dumm, weil wen interessiert die Views? Aber da bin ich irgendwie dann reingerutscht, dass ich sagte, jetzt muss ich mir irgendwas ganz Krasses überlegen und ich schreibe mir irgendwie, also ich mache das ja alles auch handschriftlich, welche Ideen ich habe, damit ich da irgendwie nicht den Überblick verliere. Manchmal fehlen einem dann aber halt auch diese ganzen Ideen und dann habe ich auch schon Videos darüber gemacht, wo ich gesagt habe, irgendwie macht es mir aktuell gar keinen Spaß mehr. Ich habe irgendwie so viel andere Sachen zu tun oder mir fällt nichts mehr ein, was ich noch posten könnte. Das gab es auch schon. Jetzt aktuell ist mein Fokus halt eher so, beim guten Wetter rauszugehen oder nach der Arbeit habe ich keine Lust mehr zu lesen. Wenn ich nicht lese, kann ich aber auch nicht viel über Bücher reden. Aber ich muss sagen, diesen Druck, weiß ich nicht, ob ich den noch so hundertprozentig loswerde, weil man nimmt natürlich auch Rezensionsexemplare an. Und manchmal ist dann das auf einmal ganz viele, die dann zu Hause einflattern, wo man auch gar nicht irgendwie das so auf dem Schirm hatte, weil man irgendwie vor Monaten zugesagt hat. Auf einmal hat man 10 Bücher hier stehen, liest aber gerade nicht durch eine Leseflaute oder sonstiges. Und dann ist mein Druck zum Beispiel jetzt aktuell sehr hoch, dass ich da dem auch gerecht werde und nicht sage, ja, lese ich, ne? Schick her und dann, ja, Leseflaute, toll. Ich meine, ich glaube, dass die meisten Autoren da trotzdem Verständnis für haben. Die sagen, es muss Spaß machen, lass dir ruhig Zeit. Aber wenn es natürlich eine Neuerscheinung ist, dann möchte man natürlich auch, dass da irgendwas zukommt. Und wenn das jeder sagt von den Bloggern, ist natürlich auch nicht der Sinn der Sache. Das heißt, abschließend würde ich sagen, den Druck, den bin ich noch nicht losgeworden. Aber wie du schon sagtest, Laura, man muss sich da irgendwie fokussieren, dass es nur ein Hobby ist. Du verdienst in meinem Fall jetzt kein Geld damit. Das soll dir Spaß machen und nicht dieses Druckgefühl, Gott, jetzt muss ich heute erstmal 10 Videos für die Woche aufnehmen, sonst schaffe ich es gar nicht mehr. Aber was, wenn ich jetzt nicht so viele Ideen habe? Und ja, ich glaube, ich bin da aber einfach so, dass man sich dann auch viel vergleicht. Was machen die anderen? Warum kommt das nicht gut an? Und so weiter. Das ist irgendwie so eine Spirale bei mir manchmal.
Was ich auch wahnsinnig spannend finde, was ich auch bei mir selber beobachtet habe, ist, wovon du gesprochen hast, Victoria, dass du einmal ein virales Video hast und dann dieses Gefühl bekommst von, oh mein Gott, geil, das will ich nochmal. Weil dann kommen wir irgendwie, das habe ich zumindest gemerkt, dass man dann in so einen toxischen Teufelskreis reinkommt, dass man dann denkt, okay, ist es möglich? Also will ich das wieder haben. Und dann, wenn es beim nächsten Mal nicht funktioniert, dann ist man total demotiviert. Man hinterfragt alles, alles ist plötzlich scheiße. Und dann verliert man irgendwie die Lust daran total. Und das ist so seltsam, weil es kommt ja eigentlich von einem positiven Ereignis, das, was man hatte, da, dass da ein Video viral gegangen ist, viele Leute das gut fanden. Und dann da zu sitzen und dann zu merken, okay, ich hatte jetzt ein virales Video und das war von einem halben Jahr. Seitdem ist nichts mehr passiert. Da irgendwie dran zu bleiben, da nicht den Spaß zu verlieren, ich finde das unfassbar schwierig. Oder ich stelle mir das unfassbar schwierig vor, gerade für euch Blogger, ne? Bei mir als Autorin und jetzt im Sapphire Club hängt natürlich ein bisschen mehr hinten dran, aber als Blogger ist es ja wirklich 100% Hobby. Und da dann nicht aufzugeben, da dann sich nicht hinzusetzen und zu sagen, boah, alles scheiße, die anderen haben so viel Glück mit dem Algorithmus und mich verfolgt das Pech. Wie macht ihr beide das? Was ist da so euer, wenn ihr so einen Geheimtipp raussuchen müsstet? Ich weiß, es ist eine schwere Frage, es tut mir leid. Ich habe nicht gesagt, dass es hier einfach wird. Was wäre euer Geheimtipp für alle Buchblogger, die da draußen jetzt zuhören, für alle, die auf Instagram, auf TikTok posten, schon mal so einen kleinen so ein kleines Erfolgsgefühl hatten, das jetzt aber irgendwie ausbleibt? Wie würdet ihr die motivieren, weiterzumachen? Was würdet ihr denen sagen?
Ich würde sagen, genieß den Moment, genieß, solange es läuft. Es ist total toll, dass das geklappt hat. Und ich habe jetzt auch gerade, während ihr darüber geredet habt, darüber nachgedacht, wie ich damit gerade umgehe. Ich habe sowohl bei Instagram als auch bei TikTok das Phänomen schon mal mitbekommen. Und ich mache mich davon frei in der Form, dass ich absolut überhaupt keine Ahnung habe, was ich bei diesen Videos anders gemacht habe. Es gibt einfach keinen nachvollziehbaren, objektiven Grund, warum genau dieses Video viral gegangen ist. Insbesondere bei mir ist das bei einem Video passiert, das wirklich, ich war kurz davor, das zu löschen, weil es mir gar nicht gefallen hat. Und auf einmal ist das so durch die Decke gegangen. Und ich glaube, das ist halt wie so ein Rausch. Man möchte gerne das nächste Rauschgefühl haben. Aber wirklich, man muss es einmal genießen. Man wird das Glück wahrscheinlich noch mal irgendwann wieder haben. Aber ich glaube, wenn man das mit dem Druck und mit dem Gedanken etwas produziert, um das zu erreichen, funktioniert es erst recht nicht. Und wenn man sich das auch objektiv betrachtet, wie ich das auch sagte, ich weiß überhaupt nicht, was ich anders gemacht habe, dann fällt es mir leicht, mich davon loszumachen. Weil ich könnte nicht, selbst wenn ich wollte, es reproduzieren. Also macht es auch überhaupt keinen Sinn, sich über ungelegte Eier Gedanken zu machen.
Ja, finde ich auch.
Ich habe das schon bei ein, zwei grundlegenden Videoideen schon gesehen, dass das grob gleichbleibend ist mit den, über der Norm Aufrufe, sage ich mal. Das heißt, ich habe versucht, das dann einfach ähnlich nochmal zu machen, beispielsweise bei Rezensionen, wo die Bücher natürlich eh ein bisschen provokanter wie Haunting Adeline oder ein bisschen mehr für Diskussion sorgen, sage ich mal, dass man einfach eine provokante Einleitung startet oder irgendwie das Krasseste bei Dark Romans Büchern irgendwie da die Einleitung mit so einem Satz startet, er ist der und der, er ist dein Stiefbruder, was weiß ich, irgendwie sowas, dass das schon mehr Aufrufe bekommt, wie wenn ich jetzt sage, ich habe das Buch gelesen und ich wollte euch jetzt mal erzählen, worum es geht. So, das ist natürlich was anderes, sage ich mal. Aber grundlegend steckt man da nie drin und es fällt mir ganz schwer, da jetzt irgendwie einen Tipp zu geben, weil ich ja, wie gesagt, selber in dieser Spirale manchmal noch so ein bisschen drin bin. Ich würde einfach sagen, dass, wie du auch schon sagst, Laura, wenn man das einmal erlebt, dann sollte man sich darüber freuen und das meinetwegen auch gerne anpinnen, dass das man sieht, wenn man auf die Seite kommt. Also jetzt es geht ja bei Instagram auch. Aber ansonsten, ja, einfach nicht den Fokus verlieren und wenn es nochmal passiert, dann kann man sich sehr freuen und sagen, cool, dass es nochmal geklappt hat. Aber wenn man natürlich den Hauptfokus hat, ich möchte mich austauschen und diesen Account hier aufbauen und ein paar Videos posten, dann sollte man das auch als Fokus haben. Also ich selber auch immer wieder mich daran erinnern, dass das halt Spaß machen soll und nicht Hauptsache ich kriege mehr Views.
Lass uns mal ein bisschen über das Thema Diskussion sprechen. Wir gehen mal ein bisschen tiefer in Bookstagram und Booktalk rein. Diskussionen und Drama sind ja mittlerweile leider Alltag geworden. Gerade auf Booktalk habe ich das Gefühl. Ich zum Beispiel, ich nutze BookTok oder generell TikTok, sowohl TikTok als auch Instagram, kaum noch als Konsumentin, also würde ich nur als Content Creator oder als Produzentin, weil ich scroll da durch und irgendwie jedes dritte Video ist irgendjemand, der sich über irgendetwas aufregt. Manchmal sind wir uns einig, worüber sich Bookstagram und BookTok aufregen möchte, manchmal nicht. Wie empfindet ihr das? Wie hat sich das vielleicht auch im Laufe der letzten Monate oder Jahre verändert?
Ich meine, Victoria hat es ja gerade schon gesagt, ne? Wenn man einen provokanten Einstieg wählt, dann wird etwas auch immer erstmal geguckt. Und ich finde es generell auch nicht falsch, wenn man erstmal ein bisschen mit einer Aussage polarisieren will. Ich glaube, wichtig ist halt, dass man nach wie vor konstruktiv bleibt. Ich meine, das ist komplett normal, dass man immer erstmal einen spannenden Einstieg wählt. Das ist eigentlich bei jeder Werbemaßnahme, glaube ich, der Klassiker. Mach einen Hook, sorg dafür, dass die Leute erstmal dabei bleiben.
Ich wollte gerade sagen, das ist das, was ich jedes Mal meinen ganzen Autoren mit auf den Weg gebe. Leute, macht eine krasse Hook, das ist das A und O. Wenn die Hook scheiße ist, wird euer ganzes Video nicht geschaut. Punkt.
Ja, das entscheidet sich einfach in der ersten Sekunde, ob man dabei bleibt oder nicht. Das ist jetzt auch wieder mein Eindruck, weil mein Hauptfokus halt immer noch bei Instagram ist. Aber ich bin bei Instagram tatsächlich mehr Creator, bei TikTok mehr bin ich mehr am Konsumieren. Und ich bekomme da auch immer schon mal mit, dass da auch sehr viele Videos unterwegs sind, die auch nicht nur konstruktiv sind, sondern wo sich dann auch massivst aufgeregt wird, wo gecancelt wird, etc. Und das, ich sagte ja schon, ich bin eher so jemand, der die positiven Vibes sucht. Ich habe zu vielerlei Dingen eine Meinung. Ich persönlich halte mich da allerdings auch eher raus. Für mich ist das immer noch eine Plattform, die ich auch als seriöser Influencer, als Content Creator auch wahrnehme. Und wenn ich jetzt immer auf jeden Zug aufspringe und halt immer provozieren will, sehe ich das ehrlich gesagt so, dass es schwierig ist, mich ernst zu nehmen, weil ich auch in die Richtung Moderation auch immer mehr gehe und einfach seriösen Content machen will. Und wenn ich immer nur sowas machen würde, dann ist das schwierig, wieder in eine andere Schiene zu gehen. Und ich glaube, da hat jeder so ein bisschen seinen Schwerpunkt. Ich versuche mich da eher rauszuhalten. Ich finde es sowieso schwierig, je nachdem auch welche Berufsgruppe man ist, sich online halt auch sehr klar kritisch, teilweise auch politisch etc. zu äußern. Das kann ja und darf auch nicht jeder. Und für mich ist das nicht die Plattform, wo ich das tue. Also man kann ja auch engagiert gegen und für viele Dinge sein. Das muss aber nicht immer diese Plattform sein.
Das sehe ich genauso wie du. Ich muss sagen, am Anfang habe ich da gar nicht so viel mitbekommen und dachte, die Bookbubble ist irgendwie nur positiv und das ist so der Safe Place, sagt man ja. Aber ich glaube, je mehr man da irgendwie auch reingerät und mit verschiedenen Autorinnen, Autoren Kontakt hat, also ich habe da auch schon ein, zwei Situationen ja, direkt vor meiner Nase, auch hinter den Kulissen, sage ich mal, erlebt. Und ansonsten gibt es halt auch viele Videos. Also politisch finde ich auch mal, wie du sagst, schwierig. Das kommt, glaube ich, immer drauf an. Da habe ich mich jetzt aber auch nie extrem krass irgendwie zu geäußert, wie jetzt zum Beispiel andere oder in Bezug auf Canceln. Ich finde, jeder sollte das machen, was er möchte. Ich denke aber, dass viele Dark Romance-Leser angegriffen werden, sage ich mal, was sie lesen. Da gibt es mal viele Diskussionen oder auch, ihr liest von dem und dem Autor etwas, die sollte aber gecancelt werden wegen dem und dem. Ich finde auch Aufklärung sehr wichtig und ich finde es auch gut, wenn viele aufklären über Dinge, die beispielsweise Autorinnen geäußert haben. Meine Meinung, und ich hoffe dafür, werde ich nicht gecancelt, ist, wenn mir ein Buch gefällt, werde ich das trotzdem lesen. Aber ich kann verstehen, dass man da einfach aufklären möchte. Aber ja, das ist halt immer so eine gespaltene Meinung, sage ich mal. Und es gibt ja auch viele, die suchen natürlich, wie du schon sagst, was heißt Streit, aber Aufmerksamkeit, sage ich mal. Beispielsweise mit, boah, was da passiert ist, das war so krass. Aber erzähl doch, also dann erzähl doch, was da war, aber es wird sich nie dazu geäußert. Das ist natürlich immer, wo man denkt, na, oder der Adventskalender beispielsweise, da gab es ja im Dezember auch viele Diskussionen über ganz verschiedene ja, Kalender, sage ich mal. Und das ist so, da will sich dann jeder irgendwie zu äußern. Und wie gesagt, Aufklärung ist toll und das, ja, nett zu reflektieren oder irgendwie zu sagen, das hat mir gefallen, das nicht, aber manche werden da halt einfach ausfallend und das ist halt immer schwierig, generell auch zur Rezension, wenn einem das Buch gar nicht gefallen hat. Ja, man sollte halt immer respektvoll bleiben, da gibt es halt auch einige, wo man sagt, ja, du musst jetzt nicht sagen, dass das Buch kompletter Müll war, also noch unhöflicher kann man es nicht formulieren, das war komplett scheiße oder das würde ich auf gar keinen Fall irgendwem empfehlen. Ich meine, empfehlen ist immer eine persönliche Sache, ich empfehle auch manche Bücher nicht, wo ich sage, das hat mir gar nicht gefallen, aber am Ende muss jeder das halt selber wissen, ob er es liest oder nicht.
Ich sehe das genau wie du. Ich meine, einen Aufklärungsauftrag auch wahrzunehmen, dass ich finde das total super, dass einige das auch als ihre Mission sehen. Und auch das ist ja auch eine Art, wo man sich auch eine Nische sucht, ne? Weil jeder Creator hat ja auch irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal und muss auch irgendwas herausfinden, worin er selber gut ist und wiedererkannt wird und wo er sich selber auch in seinem produzierten Content auch wohlfühlt. Und es gibt nur mal ein paar Accounts, die sich vor allem diesen Aufklärungsauftrag gesucht haben. Das finde ich auch sehr sinnvoll, vor allem, wenn es gut recherchiert ist. Wo ich immer ein bisschen meine Probleme habe, ist, wenn man sich ein bisschen moralisch höher stellt als andere und natürlich dann auch so ganz klare Handlungsanweisungen mitgibt, wie man da im eigenen Meinung ist, wie man mit solchen Themen umzugehen hat. Also solange das auf einer freiwilligen Tippebene läuft, finde ich das überhaupt nicht problematisch. Wenn das dann wirklich so läuft, entweder machst du das oder ich cancel dich gleich mit, finde ich es persönlich zum Beispiel schwierig. Auch so ein bisschen das Thema Doppelmoral. Auf der einen Seite das sagen, auf der anderen Seite das machen. Das ist aber auch ein Persönlichkeitstrait von mir einfach, das macht mich total wütend in jeder Lebenslage. Also wenn ich schon anderen Leuten Vorgaben mache, muss ich aber in dieser Sache besonders perfekt sein. Sonst bin ich lieber still.
Ja, also ich finde, es kommt auch stark drauf an, ne, wie ihr schon gesagt habt, wie man sich selbst positioniert, was man selbst dazu sagt. Und ich glaube, es hat einen großen Einfluss darauf, wie sich auch Bookstagram generell als Bubble anfühlt. Ne, weil ich glaube, viele haben mittlerweile das Bedürfnis, okay, wenn ich diese Diskussion, dieses Drama, diese Shitstorms in Anführungszeichen nicht mitmache, wenn ich da nicht drauf aufspringe, dann kriege ich keine Reichweite. Ne? Weil zum Beispiel ne, Blogger XY ne, hat jetzt ein Video da und dazu gemacht, der hat schon wieder so viele Aufrufe und ich versuche jetzt hier mit meinen, ich sag mal, freundlichen und schönen Themen irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen und das klappt nicht. Ich kann mir vorstellen, dass ich da auch sehr, sehr viele, die auch das Ziel haben, eine mehr Follower zu bekommen, eine größere Reichweite zu bekommen, da auch zu verleiten lassen, dazu sagen, komm, ich spring da jetzt drauf auf, da kriege ich Aufrufe, ich kriege Follower und das finde ich wahnsinnig gefährlich, weil man dann unüberlegt ist. Man handelt auch vielleicht nicht ganz so überlegt, weil man einfach nur dieses Ziel Follower, Reichweite, Aufmerksamkeit um jeden Preis dann vor sich sehen hat. Deswegen finde ich es wichtig, da auch drüber aufzuklären, dass man nicht alles mitmachen muss. Auch wenn um einen herum total viel Drama ist, alle hassen sich manchmal gefühlt. Ich finde, man selber sagt, nein, ich mache da nicht mit, ich möchte positiv bleiben, lasst mich komplett in Ruhe damit, ich werde mich nicht äußern, ich werde da nichts zu machen, dann funktioniert das. Und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen für diejenigen, die mich kennen, dass zwischendurch um einen herum, gerade was Verlage angeht, sehr schnell mal Shitstorms ausbrechen. Und ich kann nur sagen, wenn man positiv bleibt, wenn man sich da raushält, wenn man für sich entscheidet, ich möchte da nicht mitmachen, ich bleibe mit meiner Community super happy, ich bleibe positiv, ich verbreite positive Vibes, dann passiert da auch nichts. Also ich muss sagen, ich habe bis heute so glücklicherweise nicht eine einzige Hate-Nachricht bekommen, sowohl auf Instagram als auch auf TikTok. Und das macht mich wahnsinnig stolz und stolz auf die Buchbubble, ne, so ausgedrückt, dass ich sehe, dass es auch noch Menschen gibt, denen das auch egal ist. Die auch sagen, ich möchte das nicht, mir ist diese Diskussion egal, ich bin hier wegen den Büchern, wegen den Menschen, wegen den Autoren und das ist für mich die Hauptsache und die anderen Sachen ignoriere ich. Und das zu sagen, finde ich auch von anderen Leuten wahnsinnig stark.
Also ich gebe ja zu, ne, ich finde das total spannend. Also ich gucke mir das an und es ist wirklich wie eine Telenovela für mich.
Ja.
Ich finde es unglaublich unterhaltsam. Und natürlich schicken wir uns auch dann unter Freunden Videos hin und her und versuchen dann, diese eine besondere Sache irgendwie zu verfolgen. Und ja, genau, das ist ja auch der Grund, warum das alles Views ohne Ende bekommt. Aber ich bin lieber Zuschauer als Teilnehmer. Das gebe ich ehrlich gesagt zu. Und irgendwie hat es dann ja auch seine Daseinsberechtigung, weil irgendwie scheint es ja alle auch sich anzusehen. Und ich kann mich da leider auch nicht ausschließen. Ich persönlich bin ein sehr sachlicher Mensch, vor allem in solchen Themen. Aber ich kann es einfach nicht ausschließen, dass ich auch auf den einen oder anderen Zug aufspringe und dann auch wissen möchte, wie dieser Beef weitergeht. Also das ist so.
Ich habe mal gesagt zu einer Freundin von mir, das ist wie eine Trash-TV-Serie auf Netflix. Du weißt genau, es ist absoluter Schwachsinn, was du dir gerade anguckst. Aber irgendwie ist es geil. Irgendwie kommst du da nicht von weg und dann musst du die ganze Staffel durchgucken.
Ja, ich denke auch mal so, ich wäre echt nicht, also ich wäre nicht gerne im Mittelpunkt dieser Diskussion, aber
ich auch nicht.
Ich gucke so gerne zu.
Ja, wobei ich das auch sagen muss, das habe ich damals mehr gemacht als heute, weil ich einfach auch gemerkt habe, es raubt mir Energie. Also bei mir persönlich zumindest ist es so, ich gucke das und ich bekomme sofort schlechte Vibes, bekomme ein schlechtes Gefühl und das ist für mich nicht das, was ich mit Bookstagram verbinden möchte, auch BookTok. Deswegen habe ich für mich entschieden, ich möchte das nicht mehr angucken und ich scroll wirklich einfach durch und ich zwinge mich auch, selbst wenn die Hook wahnsinnig geil ist, wenn ich weiß, boah, da ist das Drama schlechthin gerade wieder am Laufen, das musst du eigentlich mitkriegen, also richtig FOMO ist da schon. Und ich habe mich wirklich letzten Monate gechallenged und gesagt, nein, du scrollst da aktiv weiter, weil du genau weißt, es tut dir nicht gut.
Ja, man trägt ja auch dazu bei, dass diese Videos dann viral gehen und dass sie dann immer öfter produziert werden, indem man natürlich klickt, indem man guckt und natürlich auch seinen Algorithmus entsprechend ja auch programmiert. Ne? Das ist leider auch so, das stimmt.
Ja. Ihr macht ja auch für Bücher, die ihr lest, regelmäßig Kooperationen mit Autoren, mit Verlagen. Was ist da so der Knackpunkt für euch, wo ihr sagt, ja, darauf lege ich besonders viel Wert bei so einer Zusammenarbeit? Weil das ist eine Frage, die ich wahnsinnig oft gestellt bekomme im Sapphire Club. Ja, wie mache ich das denn mit Bloggern? Wie gehe ich auf die zu? Darf ich die einfach anschreiben über Instagram? Wollen die das? Wie gehe ich am besten auf die zu, sodass die nicht genervt sind von mir und dass die mir eine Chance geben?
Also bei mir ist das vor allem, also es fängt wirklich schon mit der Ansprache an, was ich persönlich sehr schwierig finde, sind so diese Hey-Du-Nachrichten und wo man so ein bisschen das Gefühl hat, derjenige weiß eigentlich gar nicht, wie man heißt. Also ich glaube, zumindest die Energie mal reinzustecken, herauszufinden, wie die Person, die man anspricht, heißt, wie der Account heißt, womit der Account sich auch befasst und beschäftigt, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ich weiß, dass es natürlich sehr umfangreich ist, jede Ansprache zu personalisieren, aber ich würde sagen, die Erfolgsquote steigt massivst, wenn man das tut. Solchen Nachrichten antworte ich mittlerweile fast gar nicht mehr, wenn die unpersönlich sind und unreflektiert. Also wenn mir jetzt irgendwie Literatur angeboten wird, die absolut nicht mit meinem Account zu tun hat. Also ich sage ganz klar und offen, dass ich New Adult lese, dass ich Romantasy mag und noch Dark Romance lese. Und wenn mir, wobei einen Thriller lese ich auch gerne nochmal, aber wenn mir etwas komplett ab von diesem Genre angeboten wird, dann habe ich schon das Gefühl, dass derjenige sich nicht damit befasst hat. Und am Ende bringt es ja auch nichts. Selbst wenn ich diese Kooperation annehme, die Menschen, die mir folgen, die finden das auch nicht spannend. Das heißt, die Zielgruppe ist ja gar nicht erfüllt. Ja, was ich bestenfalls auch für sinnvoll erachte, dass man vielleicht auch dem Account schon folgt, entweder schon ein bisschen länger oder zumindest seit kurzem. Also jemand, der sagt, ey, ich finde dein Content schon monatelang total toll, aber man folgt einem nicht, ist auf jeden Fall eine glatte Lüge, schwierig. Für mich sind dann noch so No-Gos, so, so KI-Illustrationen oder so etwas. Also lieber mal gar nichts machen als das, weil das ist tatsächlich etwas, was ich überhaupt nicht unterstützen möchte. Ich finde Nicht-Einhalten von Absprachen ganz schwierig, also klare und offene Kommunikation, was erwartet wird von beiden Seiten. Ne? Also das ist ja eine Kooperation, also von beiden Seiten kommt etwas. In der Regel kriegt man ein Buch, je nach auch Absprache natürlich auch eine Bezahlung. Und dafür wird natürlich entsprechend auch qualitativ hochwertiger Content geliefert zu einer Deadline, die auch abgesprochen ist. Und was dann auch zumindest in meiner Vergangenheit, wo ich noch ein bisschen kleiner unterwegs war, auch viel war, ist, wenn jetzt ein Autor, dann Verlag oder eine Agentur viel zu viel will für das, was geliefert werden soll. Also ein Buch ist total nett, aber das ist keine angemessene Bezahlung für das, was manche fordern dafür. Also ich muss das auch versteuern und ich kann mir ehrlich gesagt auch Bücher selber kaufen, wenn ich sie lesen möchte. Und wenn dann jetzt erwartet wird, dass ich 3 Posts, irgendwie hier noch ein Reel und dann noch 5 Stories mache, dann ist das ein bisschen doll. Also man muss sich auch schon einig werden, wie beide Seiten damit umgehen, weil eine Kooperation ist dann sehr unausgeglichen. Also die Waage stimmt dann nicht ganz überein. Und da muss man sich einfach einig werden.
Sehe ich genauso wie du. Also ich würde dir da komplett zustimmen. Was mich direkt angesprochen hat, ist das Nicht-Folgen. Das hatte ich auch schon einige Male. Oder auch dieses komplett aus dem Genre gegriffene Bücher, wo ich sage, egal ob man klein oder groß ist als Autor, das kann man sich einfach denken, wenn man 3 Videos anschaut, dass ich jetzt sowas nicht lesen würde. Ich versuche auch echt immer, jedem zu antworten und da nett zu verpacken, dass das sehr nett ist, dass sie mich gefragt haben. Weil ich meine, wenn man immer negative Vibes zurückkriegt, dann trauen die sich auch irgendwann nicht mehr, jemanden anzuschreiben. Das ist natürlich klar. Ich meine, es ist ja lieb, dass sie fragen. Aber ich habe am Anfang auch mal alles angenommen, egal klein, groß, was mich grob interessiert hat und was nicht, weil ich mich irgendwie nicht getraut habe, Nein zu sagen. Aber am Ende ist es jetzt halt mit, je mehr du kriegst und ab einem bestimmten Preisrahmen muss man ja auch versteuern, wie du sagtest. Und jetzt versuche ich wirklich nur das anzunehmen, was mich auch interessiert und auch die Bücher zurückzugeben, die mich gar nicht angesprochen haben. Und das ist halt auch schon vorgekommen. Ich weiß nicht, ob wir das noch thematisieren. Wenn einem zum Beispiel das Buch gar nicht gefallen hat, Rezensionsexemplar. Meistens ist es auch so, dass es, also ich habe das am Anfang gehabt und auch von einer Freundin, also auch Booktalkerin gehört, dass die irgendwie 34 oder 24 auf jeden Fall so, also wo ich wirklich mir alles aus dem Gesicht gefallen ist, Beiträge posten muss, egal ob Story oder nicht, für ein Buch. Also 24 Posts, egal ob Story, Videos oder Bilder. Das ist also maximal übertrieben, finde ich. Das ist ja jedem das Seine und so, aber das, also da würde ich im Leben nicht für bloggen, ich persönlich. Und Absprachen finde ich auch sehr wichtig, wie du sagst. Es kann schon mal sein, dass ich zum Beispiel sage, im Vornherein, ich habe jetzt gerade eine Klausurenphase, ich weiß nicht, ob ich es pünktlich schaffe, ist das in Ordnung? Oder wir schreiben dann nochmal kurz, bevor du es lossendest. Manchmal sage ich auch, du, das ist jetzt in 2 Tagen, ich glaube, ich schaffe es nicht, das komplett fertig zu lesen und ein Video zu machen, weil ich gerade in der Leseflaute bin. Ich glaube, da hat noch niemand gesagt, boah, voll doof, jetzt blockiere ich dich. Ne? Aber ich habe auch schon einige negative Erfahrungen gemacht mit generell Autorinnen in der Zusammenarbeit, wo man ja dann halt auch einfach die dann beendet hat, egal ob von meiner oder der anderen Seite. Und da gibt's schon so Zusammenarbeiten, die nicht geklappt haben, sage ich mal.
Also was mir dazu noch einfällt, also wenn man es jetzt gerade aus Anfragesicht sieht, was mir immer sehr, sehr hilft, ist mal ein Link zu einer Leseprobe. Also ich bin auch wirklich dazu übergegangen, mir die auch wirklich durchzulesen. Wirklich auch eine kurze Zusammenfassung, worum es in dem Buch geht. Weil je niedriger die Schwelle auch ist, sich mit dem Werk zu befassen, weil wenn mir nur der Titel genannt wird, geht ja die Erwartung einher, dass ich dann gleich mal die Thalia-App öffne und mir den Klappentext dort durchlese. Und ich glaube, dass einige Creator da keine Lust drauf haben und im Zweifel auch vielleicht mal ein Buch absagen, was denen vielleicht gefallen hätte. Und je mehr Informationen und auch in komprimierter und sinnvoller Form man mitliefert bei einer Anfrage, desto höher ist auch die Zusagerate. Also einmal muss es natürlich passen vom Genre. Es muss eine persönliche Ansprache sein. Man sollte einem möglichst folgen, Informationen mitliefern und auch so ein bisschen die Erwartungshaltung auch klarstellen. Und sind wir mal ehrlich, bei 24 Posts im Feed, jetzt mal unabhängig davon, ob ich dazu sauge oder nicht, das will derjenige gar nicht, weil es ist ja auch leider schon häufig immer die Diskussion, da steht Werbung dran, das ist alles gelogen, das stimmt nicht. Und wenn ich 24 Mal dasselbe Buch in meinem Feed habe und das mit keinem anderen Buch mache, Ich glaube nicht, dass das eine gute Werbung ist. Lieber wie jedes andere Buch behandeln und gerne mal ein Video mehr. Aber das sollte nicht ein Post nach den anderen sein. Da darf auch mal zwischendurch mal was passieren. Das wird nicht positiv sein, auch wenn der Autor das möchte und auch wenn der Creator sagt, er würde das auch machen. Das macht keinen guten Eindruck. Das wirkt eher wie ein Spam. Und dann erreicht man das Negative und das Gegenteil. Die Leute wollen es dann eigentlich nicht kaufen, weil man keine Lust mehr darauf hat, weil es zu doll ist.
Das ist voll das spannende Thema. Ich weiß, wie gesagt, nicht, vielleicht greifen wir das noch auf, dann will ich es nicht vorwegnehmen. Aber was ist, wenn dir ein Rezensionsexemplar so gar nicht gefällt? Also kurz, machen wir das noch?
Ja, ihr könnt reden. Go for it.
Also ich habe das auch, wo du jetzt gerade sagst, wenn Werbung steht, dann kann das nur fake sein, sage ich mal, die Meinung. Aber ich kenne auch BookTalker, denen ich dann aber auch entfolgt bin und dann da nicht mehr kommentiere, weil wirklich jedes Buch 5-Sterne-Buch, ich finde das sowieso, wenn jedes Buch 5 Sterne sind, ich freue mich, für mich ist seit Monaten keins mehr 5 Sterne, weil ich verteile das wirklich ganz, 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 ganz selten. Aber das ist einfach unrealistisch. Also ich freue mich, wenn es wirklich so ist, aber es ist einfach unrealistisch, sobald Rezensionsexemplar und das jede Woche in jedem zweiten Video, das sind 5 Sterne. Bei mir ist es halt auch so, ich frage mal vorher, wenn es mir jetzt gar nicht gefallen hat, also wirklich so gar nicht, oder ich muss das abbrechen, dann frage ich mal oder sage Bescheid, das war irgendwie gar nicht meins. Ich würde da jetzt drüber kein Video machen, weil ich meine, schlechte Presse ist ja jetzt auch nicht in dem Fall nötig, sage ich mal. Und dann ist das auch immer in Ordnung. Aber das ist so, wo ich mir denke, ich rede halt auch, wenn es dann nur 4 Sterne, also in Anführungszeichen 4 Sterne sind oder 3,5 Sterne, wo man halt einfach sagt, dass die und die Punkte haben mich jetzt irgendwie nicht so überzeugen können. Aber trotzdem, schaut es euch an, vielleicht gefällt es euch. Aber wie machst du das, wenn es dir so gar nicht gefallen hat?
Also ich muss sagen, ich habe das immer weniger. Ich hatte das jetzt zuletzt einmal. Also mir fällt es generell sehr schwer, Bücher abzubrechen. Das muss ich davor sagen. Ich lese meistens auch weiter, auch wenn es mir nicht zu 100% persönlich zusagt. Ich habe zuletzt allerdings mein Buch abgebrochen, weil es inhaltlich für mich sehr problematisch war. Und das war zum Beispiel auch eine bezahlte Kooperation. Und ich sehe das so, wenn ich dann wirklich bezahlte Werbung auch mache, dann sollten das Dinge sein, von denen ich überzeugt bin, dass sie zumindest irgendjemandem gefallen. Selbst wenn sie mir nicht gefallen. Aber ich bin objektiv genug, um auch zu verstehen, dass das jetzt meinen persönlichen Geschmack nicht getroffen hat, aber jemand anderen gefallen könnte. Das war nicht der Fall. Und da habe ich wirklich sehr lange formuliert und auch dann kommuniziert, dass ich das in jeglicher Form eines Posts nicht mal, also das hätte nicht mal eine Rezension sein müssen, nicht in meinem Feed zeigen möchte und habe das dann abgesagt. Das ist natürlich auch ein Grund, warum dann immer vielleicht nur positive Sachen mit Werbung dargestellt werden, weil im Hintergrund auch viele Bücher, die man nicht mag, auch abgesagt werden und gar nicht ihren Weg in den Feed finden. Ich finde aber ehrlich gesagt, so ein Gratisbuch ist eine ganz schön kleine Bestechung, um zu lügen, um es mal so vorwegzunehmen. Also ich würde nicht für ein Buch jetzt eine viel bessere Rezension machen. Natürlich muss man gucken, dass man zukünftige Kooperationen dann vor allem mit Verlagen und AutorInnen jetzt nicht damit torpediert, indem man das jetzt völlig zerreißt. Aber das mache ich sowieso nicht. Also es muss immer eine sehr konstruktive Kritik sein. Es ist auch immer eine sehr persönliche Kritik. Die Menschen folgen mir, weil sie vielleicht einen ähnlichen Geschmack haben wie ich oder anhand meines Geschmackes ihren Geschmack abgleichen können, was das Lesen angeht. Und ich muss aber auch sagen, ich nehme mittlerweile viel weniger Rezensionsexemplare an als am Anfang noch. Also ich habe jetzt nicht den großen Stapel, der sich anhäuft und habe jetzt auch mittlerweile das Gefühl, das Rezept gefunden zu haben, auch die Bücher auszuwählen, die mir potenziell gefallen. Also ich frage auch nur noch an, wenn ich das Gefühl habe, das könnte ein sehr gutes Buch für mich sein. Dass das nicht immer passt, ist klar, aber es ist immer öfter ein Treffer, weil ich es auch mittlerweile gelernt habe, was ist mein Genre, was ist mein persönlicher Geschmack, welche Autoren sagen mir wirklich auch zu, welche anderen Autoren schreiben ähnlich, welche Verlage schreiben Bücher, die mir gefallen. Und deshalb kommt es tatsächlich mit den Jahren immer, immer seltener vor.
Wie reagieren so die Autoren da drauf, wenn ihr denen sagt, hör mal, mir hat das nicht gefallen?
Also ich habe das Gefühl immer, dass die Leute sehr verständnisvoll sind. Also wenn ich jetzt eine Rezension poste, die zum Beispiel schlechter als 4 Sterne ist, dann gehe ich meistens, also wenn es eine Direktkooperation mit dem Autor ist, gehe ich auf denjenigen zu, sag, hey, ich habe das zu Ende gelesen, ich habe folgende Meinung, ich habe eine Rezension geschrieben, ich kann sie dir gerne vorweg zur Verfügung stellen. Folgende Sterne würde ich dem Ding geben. Du darfst entscheiden, wie ich damit umgehe. Möchtest du, dass ich das poste? Wenn ja, möchtest du darauf verlinkt werden? Also natürlich würde ich es inhaltlich nicht ändern. Also ich gebe nur die Wahl, posten oder nicht. Möchtest du verlinkt werden oder nicht? Und ich würde tatsächlich, wenn derjenige sagt, hey, wäre schön, wenn du es nicht postest oder insbesondere nicht im Zusammenhang mit dem ET, dann würde ich darauf auch Rücksicht nehmen.
Bei mir war das auch so, aber auch eher in Bezug auf abgebrochene Bücher. Also da habe ich, glaube ich, noch nie eine Rezension dann hochgeladen, weil ich würde das nie von mir aus machen. Und die Autorin hat natürlich dann nicht gesagt, oh ja, poste bitte, dass es dir nicht gefallen hat und dass du es abgebrochen hast. Meistens sind die Reaktion von den Autorinnen in meinem Fall, ich habe jetzt noch nie mit einem Autor zusammengearbeitet, waren eigentlich immer, okay, gut, dann lass es, ne? Aber manchmal, also zumindest in einem Fall war das schon so, dass es dann schon eher negativ war, dass man dann, ja, die das nicht so verstanden haben oder dann auch die zukünftigen Nachrichten ignoriert haben.
Ich finde, man hat immer die und die Menschen, ne? Einige, die das vielleicht mehr stört, andere, die es nicht so viel stört. Ich finde immer, als Autor oder Autorin sollte man schon Rücksicht nehmen. Ja, und natürlich, auch wenn ich jetzt sage, ich kaufe mir ein Buch und ich lese das, auch mir gefallen manche Bücher nicht. Das ist im Prinzip genau das Gleiche. Und ich finde, man sollte da schon sagen, okay, dann hat es dir nicht gefallen, ist schade, aber dann gefällt dir vielleicht mein nächstes Buch oder so besser. Und dann sollte man auch sagen, hey, vollkommen okay, du kannst das Buch wegen mir auch behalten. Ja, das sage ich meistens. Und dann ist das Ganze gut. Und dass man da auch ja einfach Verständnis für hat, da freundlich kommuniziert. Und das ist für mich immer wahnsinnig wichtig, auch den Bloggern das Gefühl zu geben, dass sie sagen dürfen, hey, es gefällt mir nicht. Weil nicht jeder Blogger kann jedes Buch mögen. Ich hatte auch schon mal das Fallbeispiel, dass ich quasi einen Blogger hatte, eine Bloggerin, die zum Beispiel die Dark Devils von mir abgebrochen hat, weil sie gesagt hat, boah, nee, das ist gar nicht meins, kam ich überhaupt nicht rein. Und die dann aber jetzt Westfall Academy gelesen hat und gesagt hat, oh mein Gott, das ist ein Jahreshighlight, ne? Das ist das Geilste, was ich hier gelesen habe. Und auch das, ne, zeigt doch mal, wie unterschiedlich das sein kann. Ne, ich habe auch Blogger, die es genau andersrum haben, ne, die gesagt haben, boah, Dark Devils war mega geil, aus dem gleichen Grund, wieso Bloggerin 1 es blöd fand. Deswegen, es ist wirklich Geschmackssache und für alle Autoren, die gerade zuhören, es hat nichts damit zu tun, dass ihr schlecht schreibt, dass ihr weniger wert seid, auch wenn ihr Absagen von Bloggern bekommt. Wie ihr gerade gehört habt oder wie du gerade gehört hast, oft stecken da einfach sehr viele andere Dinge hinter. Und ich kann nur sagen, auch ich habe damals wahnsinnig viele Blogger angeschrieben in meinen ersten Buchprojekten. Und diese Absagen, dass auch das, wenn ignoriert wird, das ist völlig normal, egal wie lieb und nett man das schreibt. Wird oft weiß man auch gar nicht, warum der nicht antwortet, vielleicht hat er es gar nicht gelesen, weil es irgendwie im Spam gelandet ist oder sowas. Und es ist manchmal auch gar keine böse Absicht von den Bloggern oder auch meistens, ne, denke ich mal, dass es keine böse Absicht ist. Und ihr werdet die richtigen Blogger finden, ganz, ganz sicher.
Darf ich noch kurz eine Frage an dich stellen? Mir ist das gerade in Bezug auf Rezensionsexemplare aufgefallen. Wenn einem das nicht so gefallen hat, habe ich das immer sehr detailliert erklärt. Und manchmal habe ich dann die Aussage dann zurückbekommen oder Antwort, ja, du musst mir das gar nicht so ausführlich erklären, alles gut. Ist das bei dir so, dass du das dann ausführlich willst, auch wenn es einem gefallen hat, sowohl als wenn es einem nicht gefallen hat? Oder bist du dann auch so, dass du dann sagst, oh nee, das will ich mir gar nicht anhören, erzähl's wem anders nach dem Motto?
Ich bin immer Team, ich will es detailliert wissen, sowohl positiv als auch negativ. Ich hatte letztens eine Bloggerin, die mir bei Westfire Academy immer so ihre Zwischengedanken mitgeteilt hat, die einfach wahnsinnig fertig war am Ende und gesagt hat, oh mein Gott, ich liebe alles, ich hasse alles, ich weiß nicht wohin mit mir. Ich hatte aber auch schon Blogger, die wirklich mir Nachrichten geschickt haben und gesagt haben, hey, mir hat das nicht gefallen, aus dem mit dem Grund. Und das fand ich wahnsinnig interessant mal zu sehen, einfach auch mal, weil sonst, ich bin jemand, ich lese nur die positiven Rezensionen, mal einfach um ja, mir so ein bisschen Motivation zu geben. Und die negativen lese ich tatsächlich gar nicht. Hat nichts mit Kritikunfähigkeit zu tun, einfach weil ich weiß, dass es Geschmackssache ist. Und man hat, glaube ich, Besseres zu tun, als seine Zeit mit negativen Rezensionen über das eigene Werk zu verbringen. Deswegen, aber was ich immer interessant finde, ist wirklich zu sehen, okay, wie hat die Person das aufgenommen oder wie hat die Person ein bestimmtes Thema aufgenommen? Weil oft experimentiert man ja als Autor, als Autorin auch in den eigenen Büchern. Und dann finde ich es wahnsinnig interessant, wenn zum Beispiel mehrere das gleiche Problem hatten und gesagt haben, hey, ich fand das und das vielleicht gar nicht so gut dargestellt oder hätte man das und das noch rausholen können, dass man daraus auch lernen kann in gewisser Weise. ne, fürs nächste Buch und dann sagt, okay, beim nächsten Mal könnte ich vielleicht das und das so und so darstellen, dann kommt es vielleicht insgesamt besser an. Ne, deswegen finde ich das immer wahnsinnig schön, wenn es konstruktiv ist. Ja, wenn jemand sich hinstellt und sagt, ja, ich fand, weiß ich nicht, Adrian Vasquez scheiße, weil der einfach sie scheiße behandelt hat und der war mir unsympathisch. Ja, schön, ne? Dann kann ich damit halt wenig anfangen. Ne? Aber wenn das wirklich konstruktive Kritik ist, die begründet ist, dann ist die immer willkommen bei mir.
Ich schätze, wahrscheinlich ist der Mittelweg richtig. Ne? Man kann ja das Absagen mit dem Angebot, möchtest du näher erläutert haben, warum es mir nicht gefallen hat, oder reicht dir das, wenn ich sage, das hat einfach nicht gepasst? Und dann kann man das natürlich auch weiter ausführen. Also ich kann total verstehen als Autor, ich meine, das ist so viel Herzblut, so viel Zeit, so viel Energie, so viel Liebe, so viel Arbeit, so viel Stress reingelaufen in dieses Buch, um dann dieses Ergebnis zu haben. Und jemand sagt in drei Sätzen nur, nö, fand ich nicht gut. Und das ist, glaube ich, also jeder, der ein bisschen Empathie hat und da unterwegs ist, das muss sehr, sehr hart sein. Also ich stelle mir das sehr schwierig vor. Man muss da auch, glaube ich, viel abkönnen als Autor, so wie du es schon gerade gesagt hast, dass die Leute vielleicht auch mal keine Rückmeldung geben, dass man auch mal vielleicht negative Rezensionen hat. Da haben wir als Blogger natürlich auch ein bisschen die Verantwortung, die Autoren nicht immer drauf zu verlinken. Und Rezensionen sind ja letztendlich etwas für Leser, nicht etwas für die Autoren. Ihr schreibt die Bücher, die ihr schreiben wollt. Und die werden veröffentlicht bei professionelle Verlagshäuser oder auch, ja, dann im Self-Publishing, aber weil jemand entschieden hat, das ist ein Buch, was auf die Welt kommen soll. Und letztendlich, und das hast du auch schon gesagt, das, was mir nicht gefällt, ist etwas, was jemand anderes lieben könnte. Und deshalb ist das ja auch etwas Persönliches, so eine Rezension. Und entweder hat man Follower, die sagen, ey, ich habe genau den gleichen Lesegeschmack, also etwas, was dir gefällt, gefällt mir auch. Oder ich weiß ganz genau, dass ich das Gegenteil von dir gut finde. Und dann kann man ja vielleicht sogar auch jemanden folgen, indem man sagt, ey, was der blöd finde, finde ich bestimmt super. Und ich glaube, da muss man einfach so auf so ein paar Stichworte oder Stichpunkte auch in so einer Rezension achten. Ich zum Beispiel, ich habe ganz häufig Probleme mit so einem Bully-Trope. Und ich weiß auch, dass andere sowas so sehr lieben. Und wenn mir mal so ein Buch unterkommt und ich das dann auch erläutere, warum es mir nicht gefallen hat, wo jemand sagt, ey, da ist dieser Trope drin, boah, mega. Das muss ich lesen. Und das dürfen Rezensionen ja auch. Ne? Also die Sternebewertung ist nicht annähernd so viel wert, als der Text, der auch darunter dann stattfindet.
Ja, was ich auch nur jedem Autor raten kann, bevor ihr oder während ihr eure Blogger aussucht, die ihr anschreiben möchtet, oder auch wenn ihr Bewerbungen bekommen habt, lest auch wirklich mal in die Beiträge rein. Also schaut nicht nur auf die Followerzahl, weil die ist wahnsinnig irreführend. Also ich habe Blogger gehabt, die hatten 20.000 Follower, aber kein Engagement, wirklich null, den habe ich abgesagt. Und dann gab es Blogger, die 500 Follower hatten, aber wirklich 50, 60 Kommentare unter jedem Video, den habe ich zugesagt. Also das ist wahnsinnig wichtig, dass man da auch drauf achtet. Ich finde, Kommentare ist immer ein wahnsinnig guter Richtwert, woran man sehen kann, ob die Community aktiv ist oder nicht. Und lasst euch da bitte von den Followerzahlen nicht zu viel blenden. Natürlich sagen sie in gewisser Weise schon was aus, aber viel, viel weniger, als man vielleicht auf den ersten Blick denkt. Und lest euch wirklich durch, wie schreiben die Menschen Rezensionen. Sind das wirklich nur zwei Sätze? Hat mir gefallen, empfehle ich weiter? Oder beschäftigt sich der Autor wirklich mit dem Buch, mit dem Inhalt? Deswegen macht euch da ruhig die Mühe, lest die Bücher durch und dann bekommt ihr auch ein Gefühl dafür, welche Tropes der Blogger, die Bloggerin gerade gut findet und ob derjenige ein Perfect Match für euer Buch ist.
Ich glaube, das Gleiche ist ja so, wie ich gerade schon gesagt habe, bei der Auswahl der richtigen Rezensionsexemplare. Je detaillierter man aussucht, welche Blogger zu einem passen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Blogger findet, die den Inhalt der Bücher mögen. Na, also ich kenne meinen Geschmack mittlerweile und ich weiß, auf welche Worte und welche Tropes, auf welche Trigger ich schauen muss, damit ich weiß, es gefällt mir. Und genau das Gleiche gilt ja auch für AutorInnen. Wenn man sich Blogger und Accounts anguckt und je intensiver man sich mit den Leuten beschäftigt, kann man auch am besten herausfinden, ob das passt, wie du sagst, dieses Perfect Match. Und lieber hat man 5 Leute, mit denen man sich intensiv befasst hat und die, da weiß man eigentlich anhand dessen, was sie vorher gelesen haben und gemocht haben, werden sie mein Buch mögen. Und dann hat man auch eine gute Truppe auch, mit der man dann auch in seinen Release gehen kann, mit einer geringen Wahrscheinlichkeit, dass jemand sagt, das gefällt mir nicht.
Ja, gerade diese Auswahl. Übrigens dieses Cold Messaging, was ihr eben erwähnt habt, das habe ich als Autorin genauso. mit den Bloggern. Also wenn man irgendwann größer wird als Autor, als Autorin, dann kommen die Blogger-Anfragen rein, genauso wie bei euch Bloggern die Autoren-Anfragen. Und auch da kann ich nur zustimmen, dass es da einige gibt, die einfach völlig am Leben vorbeigeschlittert sind. Also dann schreiben die, hallo, gibst du gerade Rezensionsexemplare raus? Liebe Grüße. Wo ich mir denke, alles klar.
Sozialkompetenz? Null.
Du darfst gerne wieder gehen. Ja, also das habe ich, also es ist nicht immer so extrem, aber oft sehe ich auch, dass es einfach Menschen sind, die auch gar keinen Content machen, der zu meinem Genre passt. Oder auch gar kein Buch-Content. Ich meine, ist ja auch okay. Ne? Gerade bei E-Book-Exemplaren sage ich auch oft dazu, hey, ihr braucht nicht keine große Social-Media-Reichweite. Das reicht mir, wenn ihr bei E-Books ne, auf Amazon, Thalia, Hugendubel ne, etc. eure Rezension postet. Aber so ein bisschen Mühe wäre schon nicht schlecht. Deswegen. Und ich glaube, wenn man da einfach ein bisschen aufpasst, dann ist man schon besser als 70% der Anfragen, die sonst so reinkommen. Und ich glaube auch, dass, oder ich weiß, dass gerade auch die Zusammenarbeit an sich wahnsinnig wichtig ist und auch darauf abfährt, wie es in Zukunft auch weitergeht. Denn wenn ihr Blogger habt, als Autor, als Autorin, wollt ihr die ja auch in Zukunft bei euch behalten. Deswegen kann ich euch da nur raten, geht wirklich mit denen in den Austausch. Also sagt nicht nur, hey, gib mir die Adresse, ich schicke dir das Buch zu, sondern packt die wirklich in eine Gruppe, macht mit denen Aktionen und lasst die Blogger wirklich auch ja, sich gewertschätzt fühlen. Weil das finde ich wahnsinnig wichtig, auch als Autorin. Das, was ich möchte als Mensch, als Autorin, dass ich mich gewertschätzt fühle, das möchte ich weitergeben an die Blogger. Weil die Blogger machen einfach Arbeit für euch, auch wenn es ein Hobby ist, die machen das gerne. Aber es ist Zeit, Mühe und Liebe, die da rein investieren. Und die sollt und müsst ihr wertschätzen, weil ansonsten laufen die euch irgendwann weg und das wollen
wir. Ich glaube, da kann ich wahrscheinlich für mich und Victoria sprechen. Das ist ja auch ein zwischenmenschliches Thema und es ist auch keine Einbahnstraße. Also für AutorInnen und Verlage, die einen wunderbaren Umgang mit einem pflegen, klar kommunizieren, offen sind, freundlich sind, sich wirklich Mühe geben im Kontakt, da ist man auch viel, viel mehr bereit, die Extrameile zu gehen. Ein besonders schönes Video zu machen, noch eine Stunde länger dran zu bearbeiten, sich vielleicht noch intensiver mit den Themen zu befassen, noch eine längere Rezension zu machen, noch eine detailliertere Rezension, vielleicht noch eine Plattform mehr sich rauszusuchen, auf der man das postet und vielleicht auch mal Sachen zu machen, für die man dann einmalig nicht bezahlt wird oder weniger bekommt oder wenn dann da mal das Budget nicht da ist. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was man im Hinterkopf haben muss. Also wenn man das Gefühl hat, sich gut aufgehoben zu fühlen, dann gibt man das auch zurück.
Ja, und da kann ich nur zustimmen. Ich habe auch, wie gesagt, schon einiges jetzt erlebt, sage ich mal. Und da habe ich die auch einfach, bin ich dann entfolgt und habe gesagt, das war's für mich. Wenn man über die Norm Videos macht, nicht nur das Rezensionsvideo und ne, die schriftliche Rezension meinetwegen, sondern dann auch nochmal irgendwie eine Reaktion beim Lesen oder irgendwie die Tropes hat das Buch, ich fand's richtig toll, bla bla. Und da kam, obwohl das ja im Chat ist, sobald man ja jemanden markiert, das heißt, man kann es eigentlich kaum übersehen, sage ich mal, da kam auch gar nichts, weder ein Kommentar noch ein Like noch irgendwie eine nette Nachricht, oh cool, danke. Ich habe das auch schon gehabt, dass ich dann auch die gecancelt hatte, weil ich mir wirklich Mühe gegeben habe, so einen Text geschrieben, das und das hat mir gefallen, das fand ich richtig toll, mich hat's zum Weinen gebracht, meinetwegen, und dann kam einfach nur ein Wort Nachricht zurück. Das ist dann so, jeder ist anders und jeder soll bleiben, wie er ist, aber das war einfach nicht das, was ich erwartet habe, und dann war ich da auch raus. Also das ist wirklich, absolut kann ich das unterstreichen, was ihr gesagt habt.
Was ich manchmal auch nicht ganz verstehen kann, das wird auch viel unterschiedlich gelebt, also wenn mich jemand anspricht, um Content für denjenigen zu machen und es dann weder repostet noch damit interagiert, dann erschließt sich mir das nicht. Also klar ist es wichtig, die Reichweite des Creators auch zu nutzen, aber warum nicht die eigene? Also insbesondere dann, wenn man zum Beispiel Richtung Blogtouren geht, indem man Spezialcontent etc. und auch nach Absprachethemen macht. Natürlich ist so ein Co-Post nicht immer möglich und vielleicht kann man auch nicht sofort das Video oder den Post teilen, vielleicht auch mit einem bisschen Zeitversatz. Aber so ein bisschen Interaktion sollte ja auch im Interesse des Begünstigten dann auch sein.
Ja. Was ich auch richtig schön fand, war der Satz von dir, Laura, dass die Kooperation keine Einbahnstraße ist und die ganze Kooperation keine Einbahnstraße. Wir vergessen immer ganz, ganz schnell, dass wir alle im selben Team spielen. Ne, gerade wenn es mal eine Meinungsverschiedenheit gibt, dann sagt man immer, ach, der blöde Autor, ach, der blöde Blogger, der hat das und das nicht gemacht. Und am Ende spielen wir alle im selben Team. Und ich finde, da ist ehrliche und offene Kommunikation das A und O. Ne, sowohl von Bloggerseite aus, als auch von Autorenseite aus, dass man kommuniziert, was möchte man voneinander, ne, was ist einem wichtig. Und dann funktioniert das auch. Ja, und auch, dass man als Autor mal sein Ego zurückschraubt, das habe ich lernen müssen, auch mal das Ego zurückschraubt und sagt, ja, ihr habt recht. Ne, ich glaube, Laura, du erinnerst dich wahrscheinlich noch daran, Victoria war doch schon nicht bei mir im Blogger-Team, als es soweit war, dass ich zum allerersten Mal so wirklich so ein Anforderungsblatt gemacht habe für Blogger und das einfach viel zu viel war, weil ich selber ja kein Content-Creator bin in der Hinsicht, dass ich Buch-Content mache, also mit Büchern diese vorstelle. Und das viel zu hoch war und in meinem Kopf das völlig in Ordnung war. Dass ich mir dachte, boah, ist voll in Ordnung, ne? Die können das easy schaffen. Und dann aber als Rückmeldung, glaube ich, von ziemlich jedem bekommen habe, ey, Safira, das geht nicht, das ist zu viel. Und sich dann hinzusetzen und zu sagen, ja Leute, ihr habt recht, das ist mein Fehler, wir schrauben das runter, wir machen das so, dass ihr euch wohlfühlt, dass ihr da keinen Druck habt, keinen Stress habt, weil es soll euch am Ende Spaß machen. Das ist wichtig. Das ist wirklich wichtig. Und auch wenn einem dann die Blogger weglaufen, die dann keine zweiten Chancen vergeben wollen, auch das ist in Ordnung. Auch da musste ich dann den Kloß runterschlucken und sagen, okay, ne, wenn ich hasse den Patzer, wenn du den nicht, ne, nicht verzeihen kannst, nicht mehr möchtest, dann darfst du gehen, ne, da bin ich nicht wütend oder sowas. Aber das ist wahnsinnig wichtig, dass man auch als Autor und als Blogger, ne, von beiden Seiten aus wirklich auch mal sich in die eigene Nase fasst und halt wirklich mal guckt, okay, ist das, was ich mache, sinnvoll für die Kooperation, für die Zusammenarbeit oder nicht? Und tut das wirklich jedem auch gut?
In dem Fall haben wir zum Beispiel dann ja auch intensiv gesprochen und dann sozusagen auch noch mal ein bisschen die Erwartungen abgesteckt. Und wir haben ja zum Beispiel dann auch eine ganz andere Lösung gefunden. Ich glaube, die größte Herausforderung, gerade wenn man zu einem Release hingeht, ist für mich persönlich, ich muss Werbung für ein Buch machen, was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gelesen habe. Und das ist ein großer Vertrauensvorschuss dem Autor gegenüber, weil es potenziell mir ja auch nicht gefallen könnte und ich es den Leuten vorstelle, deren Meinung mir wichtig ist oder wo es mir wichtig ist, dass meine Meinung etwas wert ist. Und wenn man dann von sehr, sehr viel Content vorlesen spricht, dann ist das immer eine Herausforderung. Aber da muss ich jetzt auch sagen, also das ist ja wirklich jetzt in dem Fall auch so gewesen, bei dem Release der neuen Dilogie, wo du dann auch so ein bisschen Contentplan gemacht hast, was ich grundsätzlich total super finde, weil es natürlich eine klare Kommunikation ist, eine absteckende Erwartung. Und wenn man dann noch offen dafür ist, darüber auch zu sprechen und das vielleicht auch anzupassen, noch besser. Aber das ist vielleicht auch noch etwas für die AutorInnen, die zuhören. So ein E-Book, wenn man die Möglichkeit hat, das vorab so frühstmöglich zur Verfügung zu stellen, weil je früher ich es lesen kann und sei es auch nur mal die ersten 50 Seiten reinblättern kann, desto eher habe ich ein gutes Bauchgefühl, auch früh mit Werbung anzufangen, gerade wenn ich in einem Blogger-Team bin. Weil wenn ich am Ende nur einen Briefing habe mit den Tropes und dem Klappentext, damit kann man schon was machen, aber es ist halt noch nicht ganz so authentisch, weil noch nicht mein ganzes Herzblut dahinter steckt, wie wenn ich es gelesen habe.
Ja. Was mich zum Abschluss brennend interessiert, ist, habt ihr beide denn ein absolutes Lieblingsbuch, was ihr empfehlen würdet? Victoria, für dich mache ich ganz gerne auch die Top 3 Lieblingsbücher. Und wenn du magst, darfst du direkt anfangen.
Ja, ich habe das jetzt mal aufgeteilt, weil ich könnte auch 20 jetzt sagen, aber im Dark Fantasy, Dark Romantasy würde ich die Nightzone Academy empfehlen. Die ist mir irgendwie sehr ins Herz gewandert von Christina Rain. Dann im Romance-Suspense-Genre würde ich sagen die Manhattan Elite-Reihe, die hat es mir angetan. Und im Dark Romance-Genre fand ich die Reverse Harem und Mafia-Reihe von Alessia Gold sehr gut. Und zwar The Gang, das waren auch so 5-Sterne-Bücher grob bei mir. Also, aber es könnte noch ganz lange weitergehen. Weil das sind so die Top, wo ich die eigentlich mit 5 Sternen bewertet habe. Zumindest mindestens ein Teil.
Alessia Gold habe ich auch viel gelesen. Also insbesondere angefangen mit dieser Trilogie. Also das muss ich auch sagen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dieses Jahr allerdings, also das mit Alessia Gould ist schon einen Moment her, also auch als die Bücher rausgekommen sind. Dieses Jahr im Dark Romance Genre und das ist auf jeden Fall ganz, ganz weit oben und ungeschlagen bisher dieses Jahr ist Leave Me Behind. Und ich bin total hyped, dass das dieses Jahr auf Deutsch auch noch rauskommt. Also ich habe es auf Englisch gelesen. Ich habe mir gleich das Hardcover bestellt, als das rauskam. Das ist eins dieser Bücher, was ich, glaube ich, 20 Mal im Regal haben könnte. Und das ist auch das einzige Buch bisher, wo mir dieser Bully-Trope gefällt. Weil die Frau sich da die Macht zurückholt. Und genau so finde ich es dann auch wieder gut, wenn das so ein bisschen instrumentalisiert ist, dass man das Opfer spielt. Sonst fällt mir, also wirklich ein Herzensbuch oder ein Lieblingsbuch ist natürlich immer schwierig, aber was ich zum Beispiel sehr, sehr underrated finde im Fantasy-Bereich ist Hidden Legacy. Das hat gar nicht mal so viel Romance-Anteil, aber es ist unglaublich spannend und gut geschrieben und sehr, sehr kreativ. Also das habe ich sehr, sehr genossen auch zu lesen. Gibt es, glaube ich, leider nur als E-Book. Also Lux könnte das durchaus noch mal als Buch rausbringen. Ist allerdings schon einen Moment älter.
Wenn jemand von Lux das hier hört, ne? Leute, ihr wisst, was ihr zu tun habt.
Bitte, ich würde es kaufen.
Und ihr seid jederzeit in diesem Podcast hier willkommen, ne?
Und sonst, da kann ich mich aber auch nicht entscheiden. Ich lese im Moment gerade, einfach nur, weil ich keine Lust auf Drama habe, ganz viel Cowboy und Formel-1-Romance. Das ist nämlich immer...
Formel-1-Romance, jawohl.
Das ist einfach unglaublich entspannt für mich gerade, wenig Drama. Ich kann leider mit diesen Büchern, die natürlich viele Emotionen in mir auslösen, die auch total toll geschrieben sind, kann ich gerade nicht viel anfangen. Und sonst... guck mal, ich kann mich nicht mal auf drei Bücher oder so irgendwie eingrenzen. Aber im Moment, also wenn mich auch jemand fragt, ich empfehle vor allem deutsche oder österreichische AutorInnen irgendwie weiter, weil ich das total cool finde, dass das jetzt viel etablierter mittlerweile auch bei den großen Publikumsverlagen ist, nicht nur Bücher zu übersetzen. Und da gibt es so ein paar richtig, richtig tolle AutorInnen, die die letzten Jahre ganz tolle Bücher geschrieben haben und auch so gewachsen sind auch mit ihren Büchern. Und da empfehle ich immer sehr, sehr gerne weiter. Und ja, da fallen mir jetzt, glaube ich, weiß ich gleich, gefühlt schon eine Handvoll ein. Ich habe da auch sehr, sehr früh zum Beispiel für die Leandra Seyfried gepostet oder auch gebloggt. Die hat mittlerweile, ist die jetzt angefangen bei Impress und ist mittlerweile auch bei Reverie schon gelandet. Und jedes einzelne Buch ist besser als das andere, obwohl natürlich mein Herz so ein bisschen an der ersten Trilogie hängt. Unglaublich cool, weil ich Romance Suspense liebe. Alles von Julia Paus, also sie ist Queen of Romance Suspense. Und jemand, der wirklich beides kann, so Romance und Fantasy, ist Melanie Lane. Also da habe ich auch noch kein einziges schlechtes Buch gelesen von keinen dieser drei Autorinnen.
Ich finde es auch super, wie ich euch die Aufgabe gebe, euer Top-Lieblingsbuch zu nennen und ich das selber auch nicht hinkriegen würde. Also bei mir ist das, also Top-Lieblingsbuch geht, also ich habe zwei, die ganz oben stehen, zwei, die knapp darunter stehen. Auf Platz 1 ungeschlagen steht A Wish for Us von Tiddy Cole, weil ich einfach dieses Thema Musik da drin wahnsinnig gut fand. Ich fand das Synästhesie-Thema wahnsinnig gut umgesetzt da drin. Ich finde Cromwell wahnsinnig gut. Und alles so, also wie das ganze Buch aufgebaut war, ich habe es auch schon zweimal auf Deutsch gelesen, einmal auf Englisch, es ist nie langweilig, ich fühle mich immer inspiriert. Und das ist so ein Buch, was ich jedem uneingeschränkt in die Hand drücken würde, der sagt, ich lese gerne New Adult Romance. Und das zweite ist sehr gut. Es tut mir leid, aber ich muss die Kings an der Stelle nennen. Weil es einfach, es ist, also ich glaube, wenn mich jemand fragt, was ist deine All-Time-Favorite-Buchreihe, Safira, ich würde sagen, sorry, not sorry, aber es ist Very Bad Kings, es sind die Kings, weil ich selten so viel Spaß, selten so viele Emotionen gleichzeitig bei einer Reihe empfunden habe und es ist für mich einfach ein Meisterwerk. Fact.
Kenn ich noch nicht.
Direkt dahinter kommt übrigens von Anna Huang, ist für mich auch eine Queen, Twisted Love oder auf Deutsch heißt er, glaube ich, Twisted Dreams und Twisted Lies, also der erste und vierte Band. Die haben es mir beide extrem angetan, also Alex Wolkoff und Christian Harper.
Jetzt, ich glaube, ich würde genau die beiden anderen nennen.
Ja? Ich fand, also ich muss sagen, ich kann verstehen, wieso Band 2 so, also das ist ja dieser Bodyguard gewesen, wieso das die Menschen so gut finden. Er war nur einfach nicht mein Typ. Ich muss sagen, ich stelle mir Alex Wolkoff und Christian Harper auch so ein bisschen anders vor. Also so ein Ticken anders. Aber das mache ich sowieso, wenn ich die Geschichte gut finde. Ich mag den Typen. Ich stelle ihn mir tendenziell so vor, wie ich ihn gerne hätte. Wir ignorieren auch, dass er 31 ist und vielleicht in irgendeiner Szene mal einen Bart gehabt hat, weil ich hasse Männer, die... ich hasse nicht, aber ich mag keine Werte. Ich finde das nicht, ansatzweise sexy. Und für mich muss er bitte Mitte 20 sein. Ja, danke.
Ich denke bei den Büchern tatsächlich in Szenen. Also gerade das Buch mit dem Bodyguard. Die eine Szene, wo sie zu ihm kriecht. Diese Szene hat sich in meinem Kopf eingebrannt. Und dieses Enemies to Lovers, ich weiß leider nicht mehr, wie die Protagonisten hießen, aber ich liebe irgendwie dieses Feuer, was Enemies to Lovers hat. Und ich weiß nur, dass das die Rothaarige war und der Bruder von der aus dem ersten Buch.
Wie heißt sie? Jules?
Jules und
Josh?
Nee, ja, doch. Also dieses Buch hat mich so unterhalten, weil die beiden so ein Feuer hatten. Und das, also wie gesagt, bei dem ersten Buch denke ich in diese eine Szene, die hat mich einfach, ich denke immer noch drüber nach. Und die beiden anderen, das hat mir sowohl das Herz gebrochen, als auch ich habe dieses Feuer gespürt. Und ich, aber insgesamt ganz tolle Reihe. Und ich habe auch die, ich weiß, wahrscheinlich wird die Seven Sins Reihe oder so heißen, auch die habe ich weiter verfolgt. Und ob das jetzt natürlich irgendwie handwerklich die besten Bücher sind, kann man, glaube ich, immer streiten. Aber das ist einfach unterhaltsam. Das kann man wegblättern. Das kann man, wie sagt man so schön, wegsnacken. Und sowas brauche ich manchmal auch.
Ja, ich finde es auch hier wieder spannend, auch wo wir eben drüber geredet haben, manche mögen das nicht. Ich liebe Enemies to Lovers, einfach weil die so einen prickelnden Vibe haben. Auch so eine Tension, die gibt's bei Friends to Lovers und was es nicht noch gibt, gibt es einfach nicht. Das gibt es nur bei Enemies to Lovers. Aber um mal bei dieser, wie hieß es denn, Twisted Hate, glaube ich.
Ja, genau.
Bei dem Buch zu bleiben. Ich habe das gar nicht gefühlt. So überhaupt. Ich habe das sogar fast abgebrochen. Dieses Buch, da hatte ich 0,0 Gefühle drin. Und ich kann gar nicht sagen, wieso. Und auch das ist wieder schön zu sehen. Ne? Wenn du sagst, oh mein Gott, habe ich geliebt? Und ich sag so, boah, nee, ich habe da gar nichts gefühlt bei. Ja, auch wenn wir zum Beispiel dasselbe Genre mögen. Wir mögen beide Enemies to Lovers und trotzdem können die Geschmäcker einfach so verschieden sein. Ja, auch das ist nochmal schön zu sehen, dass es eben nicht immer was über die Qualität vom Buch aussagt.
Und vereint in der Liebe zum Buch. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Ja, definitiv. Und das ist auch ein sehr schönes Schlusswort. Was nämlich Bookstagram und Booktalk verbindet, ist, wie du schon gesagt hast, die Liebe zu Büchern, die Liebe zum Lesen und mit diesem Wort würde ich gerne enden, wenn ihr beide nichts mehr hinzufügen möchtet. Ansonsten gehört die Bühne euch.
Ich habe alles gesagt, was ich zu sagen habe.
So, ich danke euch beiden, dass ihr heute hier wart, dass ihr uns einen Einblick in eure Arbeit als Bloggerinnen gegeben habt. Ich fand es wahnsinnig spannend, auch mal von Autorenseite aus, ne, die Bloggerseite zu sehen, weil die sehe ich ja sonst selten. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass doch gerne einen Kommentar da oder teile den Podcast mit deinen allerliebsten Buchmenschen. Und dann sehen wir uns ganz bald zur nächsten Folge von Sophia Spotlight.